Wow, vielen, vielen Dank für diese tollen Lieder. Also ich muss schon sagen, ihr seid ein eingespieltes Team. Ich hab mir sagen lassen, ihr seid fast eine Familie alles, oder? Ist das richtig? Wer gehört denn nicht zur Familie? Oh, aber auch du bist ganz herzlich willkommen und wir wollen auf keinen Fall auf den Pianisten verzichten. Ein ganz wichtiges Instrument. Ja, wunderbar. Wir freuen uns riesig, dass ihr da seid und uns dient mit dem, was Gott euch gegeben hat an Gaben und Fähigkeiten. Vielen herzlichen Dank. Also als ich ebenso diese Stories gehört habe vom Militär, ich muss schon sagen, das fasziniert mich ja schon so ein bisschen. Militär, Soldaten. Ich musste nicht ins Militär, weil ich zwei ältere Brüder habe und dann ist es so in Deutschland geregelt, dann muss der Dritte eben nicht mehr. Und dabei wollte ich eigentlich so gerne. Ja, Jungs und Militär, das passt schon zusammen, oder? Also ich weiß noch, wie der Rudi mich eingeladen hat, die Gemeinde kennenzulernen. Da war gerade so ein Zusammentreffen mit allen, die im Jugendbereich tätig sind. Und dann habe ich gefragt, wie ist das in der Schweiz mit dem Militärdienst? Und die ganzen Mädels, die dabei saßen, die verdrehten die Augen, die wussten, die nächste Stunde ist gefüllt. Die Männer beginnen zu erzählen, was sie alles so erlebt haben im Militär. Und Jungs, kann man auch nicht ohne Waffen erziehen, oder? Also ich glaube, das ist ganz schön schwierig. Wenn man Jungs auch alle Waffen wegnehmen würde, die würden ihr Frühstücksbrot in eine Form von einer Pistole beißen, nur damit sie eine Waffe in der Hand haben. Und da gibt es eine Spezialeinheit, die mich schon unheimlich lange fasziniert. Und das sind die Navy Seals. Kennt ihr einer, die Navy Seals? Oh, so ein paar Hartgesottene, die kennen die. Die Navy Seals ist eine Spezialeinheit in den Vereinigten Staaten. Es sind nicht mehr als 2000 Leute. Und die müssen ein unglaublich hartes Training absolvieren. Sie werden einem strengen Schlafentzug unterzogen. Ja, sie können kaum noch schlafen, haben den ganzen Tag extrem hartes Training in allen Elementen. Das ist die Abkürzung für SEAL, Sea, Air und Land. Also überall sind sie aktiv und sind dabei. Navy SEALs war die Einheit, die Osama Bin Laden ausgeschaltet hat. Immer dort, wo es brenzlig wird, wo es wirklich drauf ankommt, da werden Navy SEALs eingesetzt. Und diese Ausbildungszeit wird liebevoll von den Insidern Höllenwoche genannt. Diese Jungs müssen wirklich was aushalten. Diese Jungs, die müssen wirklich einstecken können. Sie müssen Schmerzen, Hunger, Schlafentzug, all das müssen sie verkraften können, um ans Ziel zu kommen. Über 60% fallen durch. Nur die Besten der Besten schaffen diese Ausbildung. Aushalten. Aushalten ist ja eigentlich ein ganz guter und hoher Wert, oder? Aushalten müssen wir permanent im Leben. Ich muss aushalten, wenn ich mich auf den Zahnarztstuhl setze und er mir ein oder zwei Zähne ziehen will. Bei mir waren es 4 auf einmal bei den Weisheitszähnen. Aushalten muss ich, wenn meine kleinen Kinder mir den letzten Nerv zu rauben versuchen. Aushalten muss ich aber auch, wenn ich in der 100er-Zone hinter einem Auto, das 75 fährt, fahre. Da lernt man die Menschheit in ihrem Wesen kennen. Das ist nicht so einfach, das muss man aushalten. Es gibt also eine Menge Situationen in unserem Leben, da müssen wir aushalten. Und ich möchte uns einladen, heute mit mir in einen Bibeltext einzutauchen, in dem eine Situation beschrieben wird, wo Aushalten eben nicht die beste Lösung ist. Wo Aushalten eben nicht die beste Entscheidung ist. Und ich möchte uns einladen, dass wir den 1. Thessalonicher Brief aufschlagen. 1. Thessalonicher Kapitel 3, Seite 905, 1. Thessalonicher 3, die Verse 1 bis 13. Vielleicht muss ich an dieser Stelle hier jedem im Raum meinen Respekt ausdrücken. Sich in einen Gottesdienst zu setzen und das Wort Gottes in die Hand zu nehmen, das braucht Mut. Weil das Wort Gottes lebendig ist. Dieses Wort ist lebendig und es könnte tatsächlich sein, dass hier in diesem Stapel Blätter etwas drinsteht, das dein Leben verändern kann. Also, großen Respekt, dass du dich traust, hier in den Gottesdienst zu kommen, die Bibel aufzuschlagen, mitzudenken, mitzulesen und Gottes lebendiges Wort auf dich wirken zu lassen. 1. Thessalonicher, Kapitel 3, die 13 Verse. Dort schreibt Paulus Folgendes. Als wir es schließlich nicht länger aushielten, entschlossen wir uns, allein in Athen zu bleiben und unserem Bruder Timotheus zu euch zu schicken, der als Mitarbeiter Gottes zusammen mit uns das Evangelium von Christus verkündet. Wir gaben ihm den Auftrag, euch im Glauben zu stärken und zu ermutigen, damit keiner von euch durch die Verfolgungen, denen ihr ausgesetzt seid, in seinem Vertrauen auf Gott erschüttert wird. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Gläubige gehören. Im Übrigen hatten wir euch schon, als wir bei euch waren, immer wieder darauf hingewiesen, dass es zu Verfolgungen kommen wird. Und was das bedeutet, wisst ihr inzwischen aus eigener Erfahrung. So kam es also, dass ich Timotheus zu euch geschickt habe. Ich konnte die Ungewissheit nicht mehr ertragen und wollte erfahren, wie es mit euch steht. Meine Sorge war, dem Versucher könnte es gelungen sein, euch vom Glauben abzubringen, sodass unsere ganze Arbeit vergeblich gewesen wäre. Doch jetzt ist Timotheus mit einem so guten Bericht zu uns zurückgekehrt. Er hat uns von eurem Glauben und eurer Liebe erzählt und dass ihr uns stets in guter Erinnerung habt und euch genauso sehr wie wir nach einem Wiedersehen sehnt. Diese Nachrichten über euch und euren Glauben, Geschwister, haben uns in unseren eigenen Nöten und Schwierigkeiten neuen Mut gegeben. Ja, wir leben richtig auf, seit wir erfahren haben, dass ihr treu zum Herrn haltet. Wir wissen gar nicht, wie wir unserem Gott für euch danken sollen. So groß ist die Freude, die uns jedes Mal erfüllt, wenn wir im Gebet an euch denken. Tag und Nacht bitten wir ihn inständig um die Möglichkeit, euch wiederzusehen und euch in den Punkten weiterzuhelfen, wo es euch in eurem Glauben noch an etwas fehlt. Ja, wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Herrn, uns den Weg zu euch zu ebnen. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, das Tadel verdient und ihr in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Amen. Das ist ein ganz schön langer Text für die Predigt. Und dieser Text hat es in sich und er fasziniert mich jetzt schon seit mehreren Tagen. Ich finde es beeindruckend, wie Paulus über diese Gemeinde denkt und wie er die Thessalonicher behandelt und was er zu ihnen schreibt. Und wir haben hier gelesen, dass Paulus gerade seine erfolgreiche und florierende Missionsarbeit in Athen unterbricht. Und er schickt einen ganz wertvollen Mitarbeiter, nämlich den Timotheus, wieder zurück nach Thessaloniki. Nach dieser jungen Gemeinde, die er ganz schnell verlassen musste, weil die Verfolgung und der Druck von außen so stark aufkam. Und warum schickt er diesen Timotheus? Er sagt, ich konnte es nicht länger aushalten. Ich musste wissen, wie es euch geht, was mit eurem Glauben passiert ist, weil ihr ja in einer so schwierigen Situation steht. Er sollte euren Glauben stärken und so heißt es in Vers 3, damit keiner von euch durch die Verfolgungen, denen ihr ausgesetzt seid, in seinem Vertrauen auf Gott erschüttert wird. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Gläubige gehören. Und an diesem Punkt muss man stutzig werden. Moment mal, also ich kann mir die Sorge von Paulus auf jeden Fall schon gut vorstellen und das gut nachvollziehen, dass er gedacht hat, dieser Druck von außen wird die Gläubigen kaputt machen. Aber jetzt sagt er, ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Gläubige gehören. Wie meint er das denn? Das kommt mir vor, als wäre das so das Kleingedruckte im Vertrag, die Waschmaschine, die erst im Nachhinein dann kommt. Er verkündet ihnen die frohe Botschaft, das Evangelium, und dann sagt er, Ja, das ist ja völlig normal, dass Leiden kommen, dass Druck kommt, dass Schwierigkeiten kommen. Und Paulus hat hier diese Sorge, dass eben dieses Missverständnis, dass Sorgen und Leid und Druck etwas völlig Fremdes ist, dass die Thessalonicher denken, Moment mal, ich habe doch Jesus, dann muss das Leben doch leichter werden. Moment mal, ich habe doch Jesus angenommen und bin jetzt sein Kind, wieso kommt jetzt dieser Druck auf mich zu? Wieso kommen diese Schwierigkeiten, diese Feindseligkeiten, diese Anfeindungen von außen? Ich dachte, Jesus macht das Leben leichter. Ich dachte, Jesus löst Probleme und es kommen keine neuen auf mich zu. Und da muss ich sagen, irgendwie kenne ich diese Fragen. Irgendwie ist mir das auch schon mal begegnet. Wo ich dachte, also wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann muss das Leben doch funktionieren, dann muss es laufen, dann muss der Druck weggehen, dann muss so ein Flow in das Leben hineinkommen. Eben ohne Hindernisse, ohne Schwierigkeiten, ohne Brüche, ohne Turbulenzen und Verfolgung. Paulus macht es ganz deutlich, er hat daraus kein Geheimnis gemacht. Im Übrigen, sagt er in Vers 4, hatten wir euch schon, als wir bei euch waren, immer wieder darauf hingewiesen, dass es zu Verfolgungen kommen wird. Und was das bedeutet, wisst ihr inzwischen aus eigener Erfahrung. Paulus sagt, ich habe nie gesagt, dass der Glaube euer Leben leichter machen wird. Ich habe nie gesagt, dass wenn du Jesus folgst, wird er alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Paulus sagt im Gegenteil, wenn ihr Christ werdet, dann kommen neue Schwierigkeiten, Turbulenzen, Hindernisse in euer Weg hinein, Druck von außen. Jesus hat das einmal ausgedrückt und ich möchte es gerne vorlesen im Matthäus-Evangelium Kapitel 10, Vers 34 und 35. Dort hat er selber gesagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Ich weiß nicht, ob du in deiner persönlichen Bibellese vielleicht schon mal über diesen Vers gestolpert bist. Jesus, das ist doch der Friedensbringer. Das ist doch derjenige, der alles glatt laufen lässt. Und hier sagt er, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Was bedeutet das? Was meint Jesus damit, das Schwert zu bringen? Und da möchte ich uns auf eine andere Stelle verweisen. Und zwar, sein Jünger Johannes beschreibt es in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 1. Dort heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Gott errettet Menschen, macht sie zu seinen Kindern. Jawohl, Amen, bis hierhin können wir das eins zu eins unterstreichen und uns freuen daran. Aber der Vers geht noch weiter. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Das bedeutet, dass ein Kind Gottes, dass derjenige, der sich von Jesus hat retten lassen, in dieser Welt immer ein Fremdkörper bleiben wird. Diese Veränderung, diese Erneuerung, die Jesus bringt, die geht so tief, dass Menschen, die das angenommen haben, als Fremdkörper empfunden werden von ihrer Umgebung. Deswegen sagt Jesus, werdet ihr Feindschaft erleben. Ich bin nicht nur gekommen, Frieden zu bringen. Natürlich hat er Frieden gebracht zwischen mir und Gott und auch zwischen Menschen, weil wir uns gegenseitig Liebe erweisen. Aber immer wird ein Kind Gottes ein Fremdkörper in dieser Welt sein. Und genauso ist es den Thessalonichern gegangen. Sie haben sich zu Jesus bekehrt und haben gesagt, jawohl, Jesus, ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich möchte in deiner Beziehung leben. Ich möchte Mitglied in deiner Familie sein. Und sofort erlebten sie Druck. Und sofort erlebten sie Verfolgung von den Menschen um sie herum. Und Paulus wollte sicherstellen, dass sie das nicht vertauschen, dass sie das nicht vergessen. Und gerade das dürfen wir nicht aushalten. Gerade das dürfen wir nicht aushalten, dass wir sagen, dieser Wohlfühl-Jesus, dieser Jesus, der alles glatt macht in meinem Leben, das ist der Jesus, dem ich folge. Diesem falschen Gottesbild, das dürfen wir nicht aushalten. Wir müssen das verändern und korrigieren lassen. Nämlich so, wie es Paulus hier mit den Thessalonichern macht, dass er sagt, wir haben euch schon vorher gesagt, dass Bedrängnis kommen wird. Dieses Gottesbild muss korrigiert werden. Das Problem ist nicht, vielleicht fragt sich der ein oder andere, ja, Moment mal, darf ich von Jesus nicht erwarten, dass das alles gut ist und dass meine Beziehungen gut werden und dass meine Freundschaften gut werden, dass meine Kinder geraten, dass mein Arbeitsplatz sicher ist? Natürlich greift Jesus immer wieder in das Leben ein. Natürlich wird er vieles gut machen. Das Problem ist aber nicht, dass wir diese Dinge wollen und suchen und von Gott und von Jesus erwarten, sondern das Problem ist, dass wir sie manchmal mehr erwarten als Gott selbst. Und genau das dürfen wir verändern in unserem Leben. Das darf ich auch in meinem Leben verändern, mir immer wieder deutlich machen. Jesus ist derjenige, der das oberste Ziel ist, die höchste Priorität. Alles andere ist ihm untergeordnet. Ich darf mein Gottesbild korrigieren lassen. In den nächsten Versen, in Vers 6 bis 9, dort beschreibt Paulus, wie dieses Mitleben und Mitempfinden mit den Thessalonichern ihn einfach nur beeindruckt und ermutigt, wie eng er verbunden ist mit den Thessalonichern. Dort sagt er in Vers 7 und 8, diese Nachrichten über euch und euren Glauben, Geschwister, haben uns in unseren eigenen Nöten und Schwierigkeiten neuen Mut gegeben. Ja, wir leben richtig auf, seit wir erfahren haben, dass ihr treu zum Herrn haltet. Paulus sagt, allein diese Nachricht von euch, dass ihr an Jesus dranbleibt, das lässt uns aufleben. Das ist wie so ein Energy Drink für Paulus. Das gibt ihm neue Kraft, das belebt ihn, das schenkt ihm neue Energie. Und da frage ich mich, warum? Was hat das mit ihm zu tun, wenn da eine frisch gegründete Gemeinde einfach auflebt und den Widerständen trotzt? Das Geheimnis liegt im 1. Korinther 12, die Verse 26 und 27 versteckt. Dort heißt es nämlich, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Paulus hat etwas ganz Entscheidendes verstanden. Paulus weiß, wir gehören zusammen. Wir sind Teil von einem Leib. Jedes Kind Gottes gehört zu diesem Leib. Jedes ist eingefügt in diesen Leib, ist ein anderes Organ in diesem Körper. Und Paulus sagt, weil das für mich so tief geht, weil ich diese Verbundenheit in diesem Körper so existenziell, grundlegend verstehe und spüre, leide ich mit, wenn meine Geschwister leiden, freue ich mich, wenn meine Geschwister sich freuen. Wir dürfen das im kleinen Rahmen hier in unserer Gemeinde leben. Genau das. Jedes Kind Gottes ist eingefügt in diesen Leib. Und wenn ein Glied leidet, wenn man mal zum Beispiel morgens früh aufsteht, völlig verschlafen, man weiß nicht, wer man ist und wo man ist und wie man heißt und man kennt nur noch den Weg irgendwie ins Badezimmer, dann passiert schon mal, dass man sich den Zeh so richtig an die Türe haut, oder? Kennt ihr das? Oh, das ist ein Schmerz. Tut mir leid, dass ich da irgendwelche Erinnerungen wecken muss. Mein ganzer Körper stellt sich automatisch ein, aua, Das tut weh. Wie kann ich den Schmerz lindern? Muss ich kühlen? Was kann ich machen? Okay, vielleicht freut er sich auch, weil er sich krank schreiben lassen kann, der Körper. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall muss dieser Schmerz irgendwie gelindert werden. Mein ganzer Körper denkt auf einmal nur noch an den kleinen Zeh. So ein kleines Stummelchen, wofür man den braucht, weiß ich nicht. Aber der ganze Körper leidet mit, weil dieser Zeh wehtut. Und genauso ist das im Leib Christi. Es tut mir weh, wenn meine Geschwister verfolgt werden. Es tut mir weh, wenn ich höre, dass Verfolgung da ist, dass Kirchen verbrannt werden, dass ihnen alles, was sie besitzen, genommen wird. Das geht mich etwas an. Das ist wie ein Schnitt in meinem Körper. Genauso freue ich mich, wo Gemeinden aufblühen, wo sie neue Kraft bekommen, wo sie neu belebt werden. Dann freue ich mich mit. Paulus hat das verstanden und er sagt, liebe Thessalonicher, das, was ihr durchmacht, ist hart. Und ich leide mit euch mit. Es tut mir weh, was ihr erleben müsst. Aber ich freue mich so sehr, dass ihr auflebt. Dass ihr in diesen Nöten, in diesen Schwierigkeiten, anstatt zugrunde zu gehen und auf die Knie zu fallen und kaputt zu gehen, macht euch das stärker. Ihr bleibt dran. Ihr lebt auf. Und Paulus sagt, ich gehöre zu diesem Körper. So kann man durchhalten, wenn man sich auch in einem Körper zusammengefügt weiß. Und das dürfen wir ganz praktisch leben. Wir dürfen mitleiden und trösten und mittrauern, wo Leid ist, wo Menschen durch Krankheiten gehen müssen, die echt schwer sind. Wir dürfen beten und das tun wir in den Gebetsabenden, das tun wir vor den Gottesdiensten. Wir beten füreinander. Und das ist ein Ausdruck davon, dass wir mitleiden, dass uns das nicht egal ist, was jeder Einzelne durchmacht. Und genauso freuen wir uns, wenn Leute Siege erleben. Wenn sie sagen, ja, ich konnte gegen die Sünde kämpfen und ich habe gesiegt. Das ist was Gutes. Und dann erzählt jemand sein Zeugnis hier vorne, wie er Jesus erlebt hat. Und wir freuen uns mit und wir sagen, jawohl, du gehörst zu meinem Körper. Und das ist gut. Paulus zeigt ihnen, wie sie weiter durchhalten können. Er sagt ihnen in den ersten Versen, das dürft ihr nicht aushalten, dass dieses verdrehte Gottesbild euch daran hindert, standhaft zu bleiben. Ihr dürft das korrigieren. In dem zweiten Teil sagt er, wie sie durchhalten können, indem sie nämlich verbunden sind in einem Leib, in einem Körper. Mit Leiden, mit Freuen. Und in dem letzten Teil, in den Versen 10 bis 13, dort zeigt er ihnen, wie sie auf das Ziel zuhalten können, wie sie wachsen können im Glauben. Und das tut er, indem er beschreibt, wie er für sie betet. Dort heißt es nämlich in Vers 13, wir bitten ihn, euch auf diese Weise, in Vers 12 muss ich starten, und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen, eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, das Tadel verdient, und ihr in Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt. Paulus gibt hier eine kleine Abfolge und er zeigt ihnen, ich hoffe, die meisten können es sehen, und er zeigt ihnen, wie sie wachsen können, wie sie reifen können. Da vorne in dem Block, die Jugendlichen, die müssen jetzt ganz stark sein, die werden nicht so viel sehen, aber ihr könnt nach dem Gottesdienst noch etwas näher herantreten. Paulus sagt, liebe Thessalonicher, das bitte ich von euch, dass ihr so wachsen könnt. Ich möchte, dass ihr wachst und das in drei Punkten. Der erste Punkt haben wir gelesen, ihr sollt Liebe üben. Liebe üben. Er sagt, wir bitten, dass ihr in der Liebe überfließend seid, überreich werdet. Das ist so richtig viel, so dass es gar nicht mehr reinpasst. Das soll immer mehr werden. Trainiert die Liebe, übt die Liebe. In der Tat, geht weiter darin. Warum sagt Paulus das? Damit euer Inneres stark wird. Und im Urtext steht da für Inneres euer Herz. Und immer wenn die Bibel Herz sagt, dann meint sie die Schaltzentrale des Lebens. Im Herzen, in dem Verständnis der Bibel, da werden Entscheidungen getroffen. Da wäge ich ab. Dort plane ich meinen nächsten Schritt. Das ist die Schaltzentrale des Lebens. Stark im Herzen. Ich trainiere Liebe, ich übe Liebe aus an den Menschen um mich herum. Das soll mich stark machen. Wozu? Um heilig zu leben. Diese drei Schritte gibt Paulus den Thessalonichern an die Hand, indem er für sie betet und sagt, so könnt ihr wachsen, so könnt ihr weiterkommen. Ihr dürft Liebe üben, dann bekommt ihr ein starkes Herz. Und mit einem starken Herzen in die Schaltzentrale des Lebens, wenn die stark ist, kann ich ein heiliges Leben führen. Ich möchte uns kurz erklären, warum, wie dieses Prinzip funktioniert. Geht mit mir zum Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10, 891. Dort heißt es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott sagt, ihr seid mein Werk, ihr seid das, was ich gemacht habe, so ein Kanister. Wir sind wie so ein Kanister, nicht Kanisterköppe, sagt man, sondern wir sind so ein Kanister. Das ist die Funktion, so sind wir als Christen gedacht und konzipiert. Ich fülle euch, ich habe ein bisschen Sprit mitgebracht, nee, ich will es nicht aufschrauben. Ich fülle euch. Ich gebe euch von meinem Leben, von meiner Liebe. Ihr seid so ein Kanister. Das haben wir hier gerade gelesen. Geschaffen, damit wir das tun, was Gott vorbereitet hat. Er füllt uns. Und ein Kanister, der so zubleibt, der verliert seine Bedeutung, oder? Ein Kanister ist doch dafür da, dass ich hier etwas reintue, um es wieder auszuteilen. Wenn der Rasenmäher streikt, dann hilft es nichts, wenn der Sprit hier in diesem Kanister bleibt. Dann muss ich hier den Anfüllstutzen draufschrauben und den Tank füllen. Dann muss ich ausgießen. Dann muss ich Liebe üben. Dann muss ich die Dinge tun, die Gott vorbereitet hat. Und ganz ehrlich, es ist so einfach. Gott hat die Sachen vorbereitet. Die liegen am Wegrand. Ich gehe durch meinen Tag und oder fahre mit dem Auto und dann sehe ich, da ist ein Anhalter. Hier ist doch ein vorbereitetes Werk, was Gott mir da hinstellt. Ich darf ihn mitnehmen. Ich darf ihn irgendwo hinfahren, einen Liebesdienst erweisen. Da ist jemand, der Trost braucht. Da sehe ich, einer braucht Hilfe. Wenn ich mit offenen Augen durch meinen Alltag gehe, dann werde ich Dinge finden, die Gott vorbereitet hat. Und dann darf ich hier trainieren. Ich darf Liebe üben. Ich darf von meinem Kanister, von dem, was Gott in mich hineingelegt hat, austeilen. Was passiert? Gott sagt, ihr seid so geschaffen. Das ist eure Bestimmung. Der Sprit darf nicht im Kanister bleiben. Und dann lebe ich meine Bestimmung. Ich beginne zu leben, wozu Gott mich gemacht hat. Und das wird mich stark machen. Jedes Mal, und das garantiere ich dir, jedes Mal, wenn du das tust, das, was Gott dir an den Weg gelegt hat, was du tun darfst, wenn du das auslebst, wird das dich stärken. Vielleicht wirst du das am Anfang überhaupt nicht merken, aber im Nachhinein denkst du, wow, Gott hat mich gerade gebraucht. Ich durfte hier was tun, was bewirken, was Gott gefällt, was er mir hingelegt hat und ich habe es ausgepackt, dieses Geschenk. Ich durfte Liebe üben und mein Herz wird stark. Meine Schaltzentrale des Lebens wird verändert. Irgendwann werde ich beginnen, diese Dinge automatisch zu tun, weil sich mein ganzes Denken, eben mein Herz, verändert hat. Das wird mir Kraft geben, heilig zu leben. Was bedeutet heilig zu leben? auf den Punkt gebracht, bedeutet es, das zu hassen, was Gott hasst, und das zu lieben, was Gott liebt. Das bedeutet heilig leben. Und ich möchte uns einladen heute, dass wir das mitnehmen, dass wir zuerst unser Gottesbild korrigieren lassen, dass wir sagen, jawohl, er ist nicht nur gekommen, um Frieden zu bringen. Ich bleibe im Fremdkörper und ich brauche mich nicht zu wundern, wenn Anfeindungen in meinem Job, in meinem Alter kommen. Das ist völlig normal. Ich darf genießen, in einem Leib zu sein, in einem Körper. Ich darf durchhalten, weil ich in einem Körper integriert bin. Ich darf mitleiden und ich darf mich mitfreuen. Und ich darf auf das Ziel zuhalten. Ich darf geistlich reifen, indem ich Liebe übe und ein starkes Herz bekomme, um so ein heiliges Leben zu leben. Ich darf immer wieder meinen Kanister füllen lassen und reichlich austeilen. Amen.